Uli, du bist unterwegs, wir haben das zwar auch jedes Jahr, aber ich wiederhole diese Frage trotzdem, mit den Open Air Campaigners. Erzähl nochmal kurz, was steckt dahinter, wie kommst du dazu, was machst du so?
Open Air Campaigners ist ein Missionswerk, das vor allen Dingen das Evangelium da predigt, wo die Leute sind. Das heißt natürlich auch am Sonntagmorgen in einer christlichen Gemeinde. Aber in der Regel auf Campingplätzen, an Badestränden, in Fußgängerzonen und so weiter. Das heißt, es geht uns darum, Christus Fernstehende mit dem Evangelium zu erreichen. Als Missionswerk haben wir Zweige in 33 Ländern der Welt, weltweit so ungefähr 200 Mitarbeiter. Und ich finde das total faszinierend, dass zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht gemütlich im Bett liege, irgendeiner meiner Kollegen mit so einer Tafel wie dieser in einer Fußgängerzone oder an einem Badestrand steht und das Evangelium verkündigt. Das ist so bei einem internationalen Werk.
Ja, ja, die Tafel, die kennen wir ja schon gut. Und ich finde auch schön, dass du die jedes Mal mitbringst, weil das ist einfach mal was anderes auch.
Das mache ich, weil du das willst.
Ja, danke. Schön. Freut mich, dass du schön auch mal auf meine Wünsche eingehst. Ja. Ja. Genau. Uli, wie bist du in Kontakt mit Jesus gekommen?
Eigentlich ja, dadurch, dass ich als Kind in einen Kindergottesdienst gehen musste, nicht freiwillig. Mir hat das teilweise gestunken, weil meine Eltern in keine Kirche gingen, aber ich musste dahin. Und bin dann aber auch in Berührung gekommen mit dem CVM. Das hat mich schon mehr interessiert. Ich bin Jungschaler gewesen im CVM, das sage ich jemandem, der Jungschararbeit macht. Das hat mich beeindruckt, dadurch bin ich in Berührung gekommen mit dem Evangelium. Irgendwann bekam ich Interesse, in einem christlichen Posaunenchor mitzuspielen. Und über diese Schiene, Posaunenchor, kam ich dann in evangelistische Veranstaltungen, so etwas wie Zeltmission zum Beispiel. Und da hat Gott mich erreicht.
Schön, ja, das ist interessant. Und wenn du jetzt so unterwegs bist, wie viele Einsätze im Jahr, wie viele Tage bist du weg von den 350?
Das weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht,
nö,
aber reichlich.
Zähle ich nicht.
Ja, das ist zu viel, genau. Wenn du so unterwegs bist wie jetzt heute, also man merkt, oder ich merke es zumindest, meine es zu merken bei dir, dass du nach wie vor dafür brennst, dass du das sehr gerne machst. Woraus nimmst du die Motivation? So, also ich meine, man könnte jetzt auch noch im Bett liegen und sich nochmal rumdrehen. Ne?
Beispiel. Wir waren vor vielleicht drei oder vier Wochen eine Woche lang in Rumänien unterwegs. Und wir hatten unter anderem ein Seminar in Sibiu, Hermannstadt. Und es war eine tolle Zeit, mit jungen Leuten zusammen zu sein und sie zu schulen für missionarische Einsätze. Und wenn es möglich ist, dann verbinden wir solche Einsätze auch immer mit Einsätzen draußen. Also solche Schulungen, da nehmen wir die Leute anschließend mit zum Einsatz. Gearbeitet haben wir in einem Park, so eine Art Stadtpark. Und einer meiner Kollegen dort, ein Australier war es, hat seine Tafel aufgebaut, hat dort gepredigt, ein paar Leute hörten zu. Und während das Programm lief, klingelte mein Handy. So, ich musste ran. Eine Mitarbeiterin war dran und wir mussten ein paar Dinge organisatorisch absprechen. Und während ich mit ihr sprach, wanderte ich mit meinem Handy durch diesen Park. Und das war gut. Ich konnte die Leute im Park beobachten. Und ich sah eine ganze Reihe Jugendliche und ich sah auch Kinder. Und plötzlich traute ich meinen Augen kaum. Ich sah nämlich, dass diese Kinder nicht im Park waren, um dort zu klönen, heute heißt das Chillen, ja, und zu spielen oder was weiß ich was, sondern es waren Kinder, die als Prostituierte unterwegs waren und Absprachen trafen mit den Männern, die sie dort von der Straße oder vom Park holten. Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, das so drastisch vor meinen Augen zu sehen. Dann habe ich gedacht, wie wichtig ist es doch, mit dem Evangelium wirklich dahin zu gehen, wo die Leute sind. Randpersonen der Gesellschaft zu erreichen, aber auch ja gut situierte Bürger, die von geistlichen Dingen keine Ahnung haben. Ich denke, das ist Motivation genug. Alles andere erzähle ich gleich später.
Eine letzte Frage. Du hast jetzt mehrfach den Begriff Evangelium gebraucht. Kannst du das übersetzen?
Evangelium heißt gute Nachricht. Und ich bin davon überzeugt, es gibt keine bessere Nachricht als die Tatsache, dass Gott uns liebt, dass Gott uns annimmt, dass wir zu ihm kommen können, wie wir sind und dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Gott gibt uns Hoffnung. Gottes Absicht, Gottes Plan mit uns ist, dass wir eines Tages bei ihm sind. Und ich denke, das ist etwas, was diese Welt hören muss, in einer Zeit der schlechten Nachrichten.
Danke, Uli. Gut.
Wir leben in einer Zeit, wo Menschen darüber nachdenken und entscheiden, was politisch korrekt ist und was nicht politisch korrekt ist, ja? Und da ist das Leben manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, vielleicht geht das manchem von euch auch so, dass wir uns im Augenblick ganz fürchterlich quälen mit dem Datenschutzgesetz, ja? Im ersten Moment denkt man, ist doch kein Problem. Nein, das ist ganz schön kompliziert, auch für ein Missionswerk. Es ist die Frage, was darf man veröffentlichen? Wie geht man mit Adressen um? Was macht man mit Fotos? Und ich frage mich, was machen die Datenschützer, wenn man auf einmal entdeckt, da gibt es ein großes, dickes, gelbes Buch. Und dieses dicke, gelbe Buch ist voll nicht nur mit Telefonnummern, sondern auch mit Adressen. Schwierig, ne? Was ist politisch korrekt? Eine kleine Geschichte. Stellt euch vor, wir befinden uns in irgendeinem großen Spielzeugladen. Toys R Us oder wie sie alle heißen, ja? Und irgendwo in diesem Spielzeugladen ist eine junge Frau unterwegs mit ihrem kleinen Sohn. Das ist nicht einfach, mit einem Kind in solch einen Laden zu gehen. Junge Mütter wissen, wovon ich rede. Aber plötzlich entdeckt dieser Junge dort einen grünen Bollerwagen. Und er ist völlig fasziniert von diesem grünen Bollerwagen. Und was macht der Junge? Er klettert natürlich rein und freut sich und hat Spaß an diesem grünen Bollerwagen. Und die junge Mutter ist natürlich auch ganz glücklich, denn jetzt kann sie wirklich durch den Laden gehen und kann die Dinge erledigen, die sie erledigen will, weil der Junge ist ja nun endgültig beschäftigt. Und das ist er tatsächlich, ja? Er hält sich dort in diesem Bollerwagen auf und spielt und spielt und spielt und spielt und ist überglücklich. Bis das der Moment kommt, wo die Mutter wieder zurückkommt. Und sie möchte ihren Jungen wieder einsammeln. Und möchte den Jungen dann mit nach Hause nehmen. Und in diesem Augenblick geht das Geschrei los. Wie am Spieß. Und bei allen guten Worten ist dieser Junge nicht zu bewegen, aus dem Bollerwagen rauszukommen, ja? Die Mutter legt ihr ganzes Geschick hinein und sie macht ihm alle möglichen Versprechungen. Nein, der Junge kommt nicht mehr aus dem Bollerwagen. Was stattdessen kommt, ist eine große Menge von Leuten, die drumherum stehen und sich das Drama anschauen. Schließlich kommt der Verkäufer. Und auch der Verkäufer versucht, mit diesem Jungen zu reden. Ihm ist es peinlich, was dort abgeht, ja? Aber auch dem Verkäufer gelingt es nicht, den Jungen aus dem Bollerwagen zu holen. Das ruft den Geschäftsführer auf den Plan. Und er geht sofort auf den Verkäufer zu und sagt, sagen Sie mir mal, was um alles in der Welt ist hier los? Und der Verkäufer schildert ihm die Situation. Und nun versucht es der Verkäufer, der ja seine Schulung bekommen hat im Umgang mit Menschen, aber hier ist er restlos überfordert. Es hilft nichts. Er schafft es nicht, diesen Jungen aus dem Bollerwagen zu holen. Und plötzlich entdeckt der Geschäftsführer, in der Menge derer, die sich inzwischen dort angesammelt haben und drumherum stehen, ein Mann, den er gut kennt, ein befreundeter Psychiater. Und er sagt sich, der muss es doch schaffen. Er sagt, hör mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Mach irgendwas und versuch, diesen Jungen aus dem Bollerwagen rauszukriegen, damit wir wieder Ruhe haben in unserem Laden. Daraufhin geht dieser Psychiater auf den Jungen zu, beugt sich über ihn und flüstert ihm etwas ins Ohr. Und im nächsten Augenblick springt der Junge aus dem Bollerwagen, rast schnurstracks auf seine Mutter zu, flieht in ihre Arme und lässt sich abführen. Daraufhin der Geschäftsführer zu dem Psychiater, er sagt, jetzt tu mir bitte einen Gefallen und sag mir, was hast du diesem Jungen gesagt? Der Psychiater grinst ein bisschen und dann sagt er, es ist ganz einfach. Ich habe ihm gesagt, du musst jetzt raus aus diesem Wagen. Und wenn du nicht rauskommst, dann ziehe ich dir deine Ohren lang und knote sie hinter deinem Kopf zusammen. Pädagogisch, psychologisch gesehen kann man über diese Taktik unterschiedlicher Meinung sagen. Aber es gibt ein Wort, das ist äußerst unpopulär. Und ich will dieses Wort an die Tafel schreiben. Und wer mich kennt, der kennt ja auch meine kleine Geheimschrift. Und er weiß, dass er jetzt auf das Grüne achten muss und nicht auf das Schwarze. Muss. Das ist ein unpopuläres Wort. Heute ist das so, dass Psychiater und Psychologen kommen und sie sagen uns, dieses Wort müsste eigentlich aus dem Wörterbuch entfernt werden. Heute sagt man uns, sag niemals zu einer Person, du musst. Und dennoch gibt es ein paar Dinge, die müssen wir einfach tun. Darf ich euch einen wertvollen Tipp geben heute Morgen? Einen ganz wertvollen Tipp. Wer einatmet, muss ausatmen. Bitte denkt dran, sonst erstickt ihr. Vielleicht ist es noch wichtiger, wenn ich heute Morgen sage, wer einschläft, muss ausschlafen. Seht ihr, es gibt so ein paar Dinge, die sind einfach notwendig. Du musst schlafen, du musst essen, dein Herz muss schlagen. Aber für die Bedeutung dieses kleinen Wortes muss, ist eigentlich auch immer die Konsequenz wichtig. Keine Sorge, wir werden niemanden heute die Ohren langziehen und hinter dem Kopf zusammenknoten. Aber es geht doch um das, was wir müssen. Und es geht um die Konsequenz, was geschieht, wenn wir es nicht tun. Dieses kleine Wörtchen muss ist absolut politisch unkorrekt. Aber ihr Lieben, die Bibel erhebt an keiner Stelle den Anspruch, politisch korrekt zu sein. Und die Bibel wagt es, mitten hinein zu sprechen in unsere Situation. Und Gott kennt auch unsere Daten. Nicht nur unsere Geburtsdaten, sondern Gott kennt unser Leben durch und durch. Und sein Plan und seine Absicht ist, dass unsere Daten notiert sind in einem Buch, das die Bibel das Buch des Lebens nennt. Gott sammelt Daten. Aber Leute, das ist ungeheuer gut und wichtig für uns. Weil es der Plan und die Absicht Gottes ist, dass wir eines Tages nach unserem Tod bei ihm sind. Und bei ihm werden die sein, deren Daten in dem Buch des Lebens stehen. Und unsere Daten werden in diesem Augenblick in das Buch des Lebens geschrieben, wo wir sagen, Gott, ich brauche dich. Und ich möchte das für mich persönlich in Anspruch nehmen, was du für mich getan hast. Wer so zu ihm kommt, wird eingetragen in das Buch des Lebens. Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, entdecken wir eigentlich relativ oft dieses kleine Wörtchen, du musst. Wie gesagt, unpopulär, aber die Bibel fordert es kompromisslos, du musst. Und das bekannteste Buch der Bibel ist wahrscheinlich das Johannesevangelium. Und ich möchte uns auf einige Stellen aus dem Johannesevangelium aufmerksam machen, wo wir das finden. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 3, Vers 7. Da hat der Herr Jesus Christus eine Begegnung mit einem hochinteressanten Mann. Heute würde man sagen, er war ein Theologieprofessor der damaligen Zeit. Er war ein studierter Mann. Er war ein Mann, dessen Absicht war absolut gut. Sein Ziel war und sein Wunsch war, die Welt zu verbessern, die Welt zu verändern, neue Menschen zu schaffen. Er sah viele Missstände in der Gesellschaft. Und er sagte sich, man muss diese Probleme wirklich angehen. Und er war klug genug zu sagen, um das zu tun, muss man von zwei Seiten kommen. Auf der einen Seite Politik, auf der anderen Seite Religion. Und deswegen hat er Jura studiert, um ein Politiker zu sein, um das Recht zu kennen. Aber auf der anderen Seite hat er sich auch mit der Theologie beschäftigt. Und er sagte sich, wenn wir von diesen zwei Seiten herkommen und die Probleme angehen, dann muss es doch möglich sein, die größten Probleme der Gesellschaft zu lösen. Mit so einem Mann haben wir es zu tun. Und ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen, hier ging es nicht um eine Randperson der Gesellschaft. Hier ging es nicht um einen Betrüger, Lügner oder was auch immer. Es ging nicht um einen der damals ganz furchtbar verhassten Zollbeamten. Nein, es war kein korrupter Beamter, mit dem wir es zu tun haben. Sondern dieser Mann, genannt Nikodemus, war ein Pharisäer, war ein Mitglied des Hohen Rates. Er kannte sich mit den Heiligen Schriften aus, mit dem Alten Testament der Bibel. Er kannte sich mit dem jüdischen Glauben aus. Und von klein auf hörte er das Wort Gottes. Und er meinte ganz genau zu wissen, was Gott von uns will. Theologisch gesehen war dieser Mann auch kein Liberaler, der irgendwie verdächtig ist. Nein, er war sogar erzkonservativ. Er war jemand, der Gottes Wort ernst nahm. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er war ein ganz Frommer. Einer, der nach dem Willen Gottes leben wollte. Aber irgendwie merkte dieser Mann, er schafft es nicht. Er schafft es nicht, die Welt zu verbessern. Er schafft es nicht, die Gesellschaft zu verändern. Er schafft es noch nicht einmal, den Einzelnen zu verändern, geschweige denn, sich selbst zu ändern. Er war ein Suchender. Und Leute, suchende Menschen haben die größten Chancen dieser Welt. Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, wir hatten einen Missionseinsatz bei der Kieler Woche. Und ich stand an der Uferpromenade mit meiner Tafel und ich predigte das Evangelium. Und anschließend ging ich auf so ein paar Leute zu, mit ihnen persönlich zu reden, Leute, die zugehört hatten. Und ich sprach einen Mann an und er sagte, was halten Sie von dem, was ich gerade so gesagt habe? Und er sagte, davon halte ich nichts. Und dann sprach ich eine Frau an, ohne zu wissen, dass es seine Frau war. Und ich stellte ihr die gleiche Frage. Und sie sagte, das, was mein Mann gerade gesagt hat, das stimmt. Er glaubt nichts, er hält nichts davon, er ist nichts, sagte die Frau, das war peinlich dem Mann gegenüber. Und dann sagt sie, aber ich bin eine Suchende. Das ging mir unter die Haut, weil wir das überall finden. Menschen, die suchen, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Menschen, denen klar ist, das kann doch nicht alles sein, diese paar Jährchen, die wir hier dahin vegetieren. Sie war eine Suchende und wir hatten ein sehr gutes Gespräch anschließend. Suchende haben die größten Chancen. Warum? Weil Gott sich finden lassen möchte. Und so machte sich dieser Nikodemus auf die Socken und er suchte. Und er wusste, zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Haus in Jerusalem hält sich jemand auf, der hochinteressant ist. Es ist dieser Jesus von Nazareth. Vielleicht hatte Nikodemus den ganzen Tag über studiert und gelehrt, ich weiß es nicht, über seinen Büchern gebrütet und deswegen ging er bei der Nacht dorthin. Und sah, dass in diesem Haus noch Licht brannte, wo Jesus sich aufhielt. Vielleicht ging er aber auch deswegen dahin, damit das die Öffentlichkeit nicht mitbekam. Vielleicht war ihm das peinlich. dass er als Politiker und Theologe immer noch Fragen hatte. Tatsache ist, er ging an die richtige Adresse, er ging zu Jesus und er bekam eine Antwort, die ihn förmlich aus den Socken katapultierte. Und die Antwort lautete, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Habt ihr es gehört? Das war kein korrupter Beamter. Das war kein Erzgauner. Das war eine angesehene Persönlichkeit. Das war ein Frommer. Und Jesus wagt es, diesem Mann zu sagen, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus kratzt sich in dem Ohr und kapiert kaum, wovon Jesus redet. Und Jesus erklärt ihm, was das bedeutet, anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament. Und da gibt es eine hochinteressante Geschichte aus dem Alten Testament. Jesus sagt zu dem Mann, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und erzählt ihm dann diese Geschichte. Eine ganz seltsame Geschichte. Da zogen die Israeliten schon geraume Zeit durch die Wüste. Warum wanderten sie durch die Wüste? Sie waren losgezogen, weil Gott einen Plan für sie hatte. Und Freunde, das Tolle ist, Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott hat die Absicht, so haben wir es zweimal schon gesagt heute Morgen, dass wir eines Tages nach unserem Tod bei ihm sind. Und so wollte er das Volk Israel in das Land der Verheißung hineinbringen. Das ist ein Bild für den Plan Gottes mit unserem Leben. Aber unterwegs, während der Wanderung durch die Wüste, verloren sie das Interesse an dem Plan Gottes. Freunde, wer in unserer Zeit, wer in unserer Gesellschaft hat noch Interesse an dem Plan, den Gott mit uns hat? Sie verloren das Interesse. Und schließlich rebellierten sie Mose gegenüber, der der Führer des Volkes Gottes war. Und sie rebellierten Gott gegenüber. Und sie sagten, was um alles in der Welt soll der Quatsch? Warum latschen wir hier rum? Warum habt ihr uns aus Ägypten rausgeholt? Und sie sagten, das war so toll in Ägypten. Da gab's Fleischtöpfe. Die hatten völlig vergessen, dass sie als Sklaven in Ägypten waren, ja? Die hatten die Fleischtöpfe immer nur von Weitem gesehen. Das war so toll. Warum latschen wir durch die Wüste? Seht ihr, das ist typisch für den Menschen. Rebellion gegen Gott. Warum sollen wir ständig dieses Manna essen und diese Wachteln, das hängt uns zum Hals raus. Das ist der Mensch. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott möchte uns zum Ziel bringen. Und der Mensch rebelliert gegen Gott. Sag mal, wundert euch das eigentlich, dass Gott darauf reagiert hat? Ich wundere mich nicht. Er hat alles Recht dazu. Und was geschah? Plötzlich tauchten überall dort, wo die Israeliten sich lagerten, Schlangen auf. Schlangen tauchten auf und diese Schlangen waren höchst giftige Schlangen. Und jeder, der von einer solchen Schlange gebissen wurde, starb auf der Stelle. Noch einmal die Frage, wundert euch das eigentlich? Wundert euch das wirklich, dass Gott darauf reagiert? Und dass Gott sich Rebellion nicht gefallen lässt? Und Freunde, das ist nicht anders in unserer heutigen Zeit. Gott lässt sich Rebellion nicht gefallen. Gestern hatten wir einen sehr schönen Missionseinsatz. Ein Missionseinsatz bei einer landwirtschaftlichen Ausstellung. Stünzelfest heißt das bei uns im Wittgensteiner Land. Und dort kommen viele, viele Menschen hin. Und am Rande dieses Stünzelfests haben wir dann immer unseren Stand und informieren, machen Kurzpredigten und haben Gespräche mit Leuten. Das letzte Gespräch, was ich gestern hatte, war das schönste. Es war eine Clique von vielleicht ungefähr 6, 7, 8 jungen Leuten. Und wir haben ein bisschen rumgeflaxt, wir haben ein bisschen Blödsinn miteinander gemacht. Und irgendwann kamen wir aufs Thema, nämlich aufs Evangelium. Und dann sagte ein junger Mann zu mir, er sagte, ich bin sogar konfirmiert. Und ich sage, weißt du was? Das bringt dich nicht in den Himmel. Und er guckte mich ein bisschen kariert an und sagte, aber in die Hölle auch nicht. Ich sage, nee, nicht die Konfirmation, das ist auch gar nicht nötig, weil auf dem Weg zur Hölle bist du schon längst automatisch. Leute, das ist die Tatsache. Wir sind automatisch auf dem Weg zur Hölle. Warum? Weil die Sünde kein Spaß ist. Ja? Diese Schlangen, das ist ein Bild dafür. Und jetzt tauchten diese Schlangen auf und Menschen wurden gebissen. Und die gebissen wurden, starben. Gott ist ein heiliger Gott. Und er duldet keine Rebellion. Und er hat alles Recht der Welt dazu. Aber Freunde, dieser heilige Gott ist auch der Gott der Liebe. Er ist der Gott der Liebe, der uns den Weg zur Errettung zeigt. Und als die Menschen schrien, zeigte Gott den Weg zur Errettung. Und er sagte was Eigenartiges zu Mose. Er sagte, mach dir eine Schlange aus Kupfer. Und diese Schlange aus Kupfer richte sie auf an einem Pfahl. Und jeder, der diese Schlange anschaut, der soll gerettet werden. Der soll überleben. Nur derjenige, der die Schlange anschaut. Mose machte genau das. Und es funktionierte. Und Menschen, die gebissen wurden, aber die Schlange anschauten, wurden gerettet. Sicher waren Menschen damals dort, die gesagt haben, was ist das für eine bekloppte Methode? Da gäbe es doch bestimmt irgendeine Medizin. Oder wenn wir irgendwelche religiösen Übungen machen, ja? Das würde ich mir ja noch gefallen lassen. Nein, es gab keine andere Methode als diese. Wer auf die Schlange schaut, wird gerettet. Es war eben nur Gottes Methode, die zum Ziel führte. Und als Jesus mit diesem Nikodemus, mit dem Theologieprofessor, mit dem studierten Mann sprach, sagte er Folgendes, hört gut zu. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es muss sein. Es ist der einzige Weg. Und was der Herr Jesus Christus sagte in diesem Augenblick und noch unverständlich war für diesen Nikodemus, das sollte sich wenige Jahre danach erfüllen und Nikodemus konnte dessen Augenzeuge sein. Da wurde nämlich der Menschensohn erhöht. Erhöht nicht an einem Stab, sondern an einem Holz. An einem Balken, genannt das Kreuz von Golgatha. Und das ist die Tatsache. Das ist das Einzige, was uns tatsächlich Erlösung bringen kann. Es ist das Kreuz von Golgatha. Und was der Herr Jesus Christus zu Nikodemus sagte, war nichts anderes als dieses. Niki, es gibt keinen anderen Weg. Wenn du gerettet werden willst, wenn du neu werden willst, wenn du Hoffnung haben willst für dein Leben, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit dazu, dass du das für dich persönlich in Anspruch nimmst, was geschehen wird am Kreuz von Golgatha. Und Freunde, das gilt uns heute Morgen. Das Einzige, was uns retten kann, ist das Kreuz von Golgatha. Es ist ein Muss. Es gibt keinen anderen Weg. Nun, die Schlange begegnet uns in der Bibel als ein Bild für Teufel und Sünde. Es war die Schlange, die Adam und Eva im Paradies erschien. Und in Wirklichkeit stand dahinter der Teufel selbst. Der Herr Jesus Christus selbst einmal hat das menschliche Herz verglichen mit einer Schlangenbrut. Was bedeutet das? Jede Sünde ist einer giftigen Schlange gleichzusetzen. Aber jetzt sagt jemand, Moment, wenn die Leute damals auf die Schlange schauen mussten, die mussten doch nicht auf Satan schauen. Nein, ganz bestimmt nicht. Die Antwort steckt in dem, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich klar und deutlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz für uns starb, für uns, und nun schreibe ich das zu Ende, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde. Als Jesus dort am Kreuz von Golgatha starb, starb er für unsere Sünde, für deine und für meine Sünde. Und siehst du, das ist der einzige Ausweg für uns, das, was Jesus getan hat. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Sünde ist keine Spielerei. Sünde ist keine Spielerei. Auch wenn sie Spaß macht für kurze Zeit. Aber Sünde ist niemals harmlos. Sie ist vergleichbar mit dem Biss einer giftigen Schlange. Und dieser Biss macht krank und zerstört den Menschen. Sünde ist nur um den Preis des Todes zu haben. Das ist, was die Bibel sagt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So drückt Paulus das aus. Und das ist das zweite Muss. Wenige Zeilen weiter in der Bibel finden wir eine andere Geschichte. Wir finden eine Geschichte von einem Mann genannt Johannes. Und dieser Johannes beschäftigt sich mit dem, was er gehört und gesehen hat von Jesus. In Wirklichkeit war er gewissermaßen ein Vorläufer gewesen. Johannes der Täufer deutete hin auf Jesus. Das war sein Job. Aber nun war eine gewisse Unruhe. Ist das der Richtige? Ist das das Richtige, was Jesus macht? Seine Nachfolger, seine Jünger waren ebenfalls unruhig, sprachen mit Johannes. Und daraufhin sagt Johannes zu seinen Jüngern, er sagt er, und er deutet zum wiederholten Male auf Jesus. Er, sagt er, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Okay, abnehmen ist immer ein Thema, ne? Ich meine, es ist ein Thema, das uns beschäftigt und manche von uns sollte es wirklich nur etwas mehr beschäftigen. Aber wenn wir an diese Form von Abnehmen denken, dann denken wir natürlich an nichts anderes als an die Reduzierung von Gewicht, ja? Wir denken, dass wir morgens früh auf die Waage klettern und feststellen, das Ding ist kaputt. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, es zeigt immer zu viel an. Das ist, woran wir denken, wenn wir ans Abnehmen denken. Aber Freunde, schaut einmal, das ist eigentlich auch genau das, worum es geht. Das ist das, was Johannes meint. Nicht das Gewicht, sondern ich will es anders formulieren. Die Frage ist nämlich, was hat in meinem Leben Gewicht? Was hat in meinem Leben Gewicht? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Wenn Jesus in meinem Leben größer werden soll, dann muss ich kleiner werden. Ich will es anders ausdrücken. Der Weg nach oben zum Himmel führt immer zunächst einmal nach unten. Dass Jesus mir wichtiger wird und dass ich selbst mir unwichtiger werde und mich nicht um mich selbst drehe. Was ist wichtig in meinem Leben? Was hat gravierende Auswirkungen in meinem Leben? Wisst ihr, das ist nichts anderes als die Frage nach meinen Motiven. Und die Bibel, die so politisch unkorrekt ist, erhebt eben den Anspruch, dass wir uns fragen, was sind meine eigentlichen Motive? Die müssen auf die Waage. Warum tue ich das, was ich tue? Entweder stelle ich mich ins Rampenlicht, sagt Johannes, ich stehe auf der Bühne, oder ich verlasse die Bühne und gebe Jesus den ersten Platz in meinem Leben. Das geht gegen unser Ich. Das geht gegen unser Ich. Aber entweder wir verlassen die Bühne und geben Jesus Raum, oder wir erheben uns selbst und das geht schief. Seht ihr, das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die man persönlich treffen muss. Je mehr Raum ich Jesus in meinem Leben gebe, desto kleiner wird mein eigener Raum. Und da ist die Frage an uns, bin ich bereit dafür? Dreimal haben wir schon dieses Wörtchen muss angeschaut. Und eigentlich möchte ich mit euch zusammen noch ein viertes Mal anschauen. Viermal das Wörtchen muss. Blättern wir in der Bibel eine Seite weiter, kommen wir auf Johannes Kapitel 4. Und da finden wir was ganz Eigenartiges. Ehrlich gesagt, wenn ich das lese, geht es mir ja beinahe gegen den Strich. Da heißt es nämlich von Jesus, dem Sohn des souveränen Gottes. Er musste durch Samaria reisen. Wisst ihr, wenn ich das lese, denke ich, hier stimmt was nicht. Wer hat das Recht, Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, zu sagen und zu zeigen, was er muss? Das will uns doch eigentlich gar nicht ins Hirn, oder? Jesus musste durch Samaria reisen. Und jetzt will ich euch erklären, warum. Nun, wenn man heute in Israel ist, und man möchte zum Beispiel mit dem Auto von Jerusalem nach Galiläa fahren, ja? Hoch zum See Genezareth, das Gebiet, wo Jesus gewirkt hat. Was macht man? Man fährt nicht schnurstracks Richtung Norden, was der kürzeste Weg wäre, sondern man fährt erst einmal von Jerusalem aus Richtung Westen, Richtung Tel Aviv. Und dann fährt man auf der Autobahn Richtung Norden, schwenkt dann wieder ab Richtung Osten und landet irgendwann in Galiläa. Warum macht man das? Weil zwischen Jerusalem und Galiläa das Palästinensergebiet ist, über das man unter Umständen einen Umweg machen möchte. So ist es heute. Damals war das gewissermaßen ähnlich. Damals lag zwischen Jerusalem und Galiläa diese Landschaft Samaria. Und mit den Samaritern hatten die Juden beim besten Willen nichts am Hut. Es war so eine religiöse Mischbevölkerung. Ja, sie hatten sich ihren eigenen Glauben zusammengezimmert, kann man sagen. Genauso wie viele Menschen in unseren heutigen Tagen gerne ihren eigenen Glauben zurechtbasteln. Ja, ihren eigenen Weg versuchen zu finden zu Gott. Und das ging den Juden gehörig gegen den Strich. Und deswegen wollten sie mit den Samaritern nichts zu tun haben. Was machten sie? Wenn sie nach Galiläa mussten, gingen sie zunächst Richtung Osten, nicht Richtung Westen, wie wir es heute machen würden, sondern Richtung Osten. Sie überschritten den Jordan, das ist das heutige Jordanien, und sie wanderten durch Perea, so hieß diese Landschaft, Richtung Norden, um dann oben im Norden den Jordan wieder zu überqueren und nach Galiläa zu gehen. Das war der normale Weg. Nahezu jeder Jude wählte diesen Weg, machte einen Umweg über Perea. Und dann heißt es von Jesus, Jesus musste aber durch Samaria reisen. Was um alles in der Welt bedeutet dieses Muss? Ich will es euch erklären. Auf dem Weg nach Samaria machte der Herr Jesus Christus Station in einer Gegend, bei einer Stadt genannt Sychar. Und dort gab es einen Brunnen, den Jakob einmal benutzt hat. Bekannt ist dieser Brunnen als der Jakobsbrunnen. Sein Vater hatte ihn für ihn gebaut. Und dort an diesem Brunnen machte Jesus Rast. Seine Jünger waren in der Zwischenzeit in die Stadt gegangen, um bei Aldi und Lidl einzukaufen. Ja, es ging darum, Proviant aufzufrischen. Und Jesus sitzt alleine dort an diesem Brunnen. Und während der Herr Jesus Christus an diesem Brunnen sitzt, in der Mittagshitze, taucht eine Frau auf mit einem Krug, um dort an diesem Brunnen Wasser zu schöpfen. Diese Frau, hochinteressant. Schaut einmal, wenn ich jemals irgendwo in der Bibel den Antityp suchen sollte zu jenem Theologieprofessor Nikodemus, dann würde ich genau diese Frau wählen. Sie hatte nicht studiert. Hatte auch keine Chance dazu. Als Frau hatte man keine Gelegenheit dazu, ja? Sie war keine fromme Jüdin. Nein, sie war eine Samariterin. Verhasst bis zum geht nicht mehr. Sie war überhaupt nicht fromm. Und das wird deutlich in dem Gespräch, was der Jesus Christus mit dieser Frau hatte. Er sagt ihr, weißt du, wie gesagt, bei ihm gibt es keinen Datenschutz. Du hast recht. Du hast gesagt, du bist nicht verheiratet. Das stimmt. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt verheiratet, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Das war diese Frau. Diese Frau war absolut eine Randperson der Gesellschaft. Und deswegen latschte sie in der Mittagshitze dorthin. Damit die Nachbarn das nicht sahen. Dass sie ihnen nicht begegnen musste auf der Straße. Die Nachbarn machten jetzt nämlich alle ihre Siesta. Dann latschte sie mit ihrem Krug dorthin. Bloß nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen. Die reden ja sowieso alle ständig über mich. Ich will niemanden sehen und ich möchte nicht gesehen werden. Dieser Frau begegnet Jesus. Genauso wie dem frommen Theologen Nikodemus. Und im Grunde sagt Jesus dieser Frau genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Er redet vom Evangelium, er redet vom Heil, er redet von der Rettung, sagt ihr genau das Gleiche. Seht ihr, die Botschaft, die Jesus hatte, gilt jedem. Egal wie fromm er ist und tut oder ob seine Lebensweise eine total andere ist. Er hat keine andere Botschaft. Und weißt du, was ich glaube? Das war der Grund, warum der Herr Jesus Christus durch Samaria reisen musste. Er musste dieser Frau begegnen. Und seine Jünger, die das überhaupt nicht kapierten, stellten ihn zur Rede, als sie zurückkamen aus dem Lidl und Aldi, nachdem sie eingekauft hatten, ja? Warum? Was war da? Was redest du mit dieser Frau und was soll das alles? Da sagt Jesus, meine Speise kommt nicht aus dem Aldi und nicht aus dem Lidl. Meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tun muss. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Natürlich war es seine Entscheidung. Ich muss dorthin. Ich muss diese Frau erreichen. Und dieses Muss, was wir hier finden an dieser Stelle, ist genau das gleiche Muss, was uns bei einer Begegnung Jesu mit einem Mann genannt Zachäus auffällt, ja? Dieser Zachäus, ein Obergauner und Oberzöllner, ein korrupter Beamter, sitzt oben im Baum. Wir kennen diese Geschichte aus der Sonntagsschule. Jesus kommt vorbei und was sagt Jesus? Er sagt, hey Junge, komm runter. Komm runter von diesem Baum. Warum? Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das ist das gleiche Muss. Jesus geht den direkten Weg durch Samaria, um diese Frau zu erreichen. Und Freunde, Jesus ist heute und hier und jetzt auf dem direkten Weg zu dir, zu deinem Herzen. Er hat diese Frau erreicht, genauso wie Nikodemus. Und was passiert? Die Frau hat ihren Krug vergessen. Die rannte weg in die Stadt, um ihren Freunden, ihren Bekannten und den Nachbarn, die sie nicht leiden konnten, ja, um allen zu sagen, Leute, kommt mal mit zum Jakobsbrunnen und guckt euch den an, den ich da kennengelernt habe. Guckt mal, ob der nicht der Messias ist. Ich weiß nicht, ob die Jünger an diesem Mittag beim Einkaufen irgendein Traktat verteilt haben oder irgendein missionarisches Gespräch geführt haben. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber diese Frau war so begeistert von Jesus, dass sie nicht mehr anders konnte, als mit allen möglichen Leuten zu reden und sie zu Jesus zu bringen. Und Jesus blieb länger in dieser Stadt. Warum? Weil er so viele Gespräche hatte. Und es brach was auf. Menschen kamen zum Glauben. Deswegen musste Jesus durch Samaria reisen. Und dieses vierte Muss ist das Muss der Weltmission. Und Freunde, dieser Auftrag gilt dir und mir. Jesus sagte, meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters tue. Und es ist der Wille des Vaters im Himmel, dass wir Menschen in dieser Welt und in dieser Zeit, heute, hier und jetzt, dieses Evangelium bringen. Diese gute Nachricht. Es ist das Muss der Weltmission. Willst du den Willen Gottes tun? Es ist gut, wenn Menschen sich fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Aber die Antwort ist ganz einfach. Sprech mit Menschen über Jesus. Zeig ihnen den Weg zu ihm. Nikodemus hat scheinbar diesen Weg gefunden. Bei der Kreuzigung Jesu war er da. Diese Frau hat den Weg gefunden. Sie konnte nicht schweigen von Jesus. Und nun frage ich heute Morgen hier in die Runde. Wie sieht's mit dir aus? Kennst du Jesus? Wenn du Jesus kennst, dann hast du verstanden, dass es das Kreuz von Golgatha ist und nichts anderes. Dass das Kreuz von Golgatha ist, auf das wir schauen können. Indem wir sagen, danke Herr für das, was du für mich getan hast. Komm du in mein Leben, mach du mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte mein Glauben, ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. So wie Nikodemus, komm zu Jesus, heute, hier und jetzt. Und wenn du wissen willst, wie, lass uns ein Gespräch haben darüber. Lass uns miteinander beten und du kannst diesen Schritt heute tun. Andere Leute aus dieser Gemeinde sind herzlich gerne bereit, mit dir über dieses Thema zu reden. Das zweite muss, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Die Waage erinnert uns daran. Das zweite muss sagt uns, Jesus sollte die erste Stelle, den ersten Platz in meinem Leben haben. Das Wichtigste überhaupt. Und dann haben wir eben dieses Muss, auf das wir eben hingewiesen sind. Schaut einmal, der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist kein geringerer Auftrag, als der, diese Welt mit der Botschaft zu erreichen. Und dass der alte Globus, auf dem wir leben, heute mehr denn je quietscht und eiert, ist uns bekannt. Probleme begegnen uns überall. Das, was ich eben erzählt habe von Sibiu, Rumänien, Prostitution ganz öffentlich im Stadtpark, Prostitution mit Kindern, da stehen einem die Haare zu Berge. Aber ihr Lieben, das geschieht überall. Vielleicht nicht so offensichtlich wie dort. Korruption, das größte Problem in Rumänien. Und ich frage mich, wie viel Korruption steckt in uns. Wie viel Egoismus. Bring es zum Kreuz. Und dann nimm den Auftrag wahr, den Jesus uns gegeben hat. Der Auftrag, der lautet, dahin zu gehen, wo die Menschen sind und ihnen die Botschaft zu bringen. Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ging damals darum, dass verachtete Menschen mit seiner Botschaft erreicht werden. Es geht heute darum, dass wir erreicht werden. Als Retter der Welt suchte er die Frommen und die Verachteten, die Außenseiter, wen auch immer. Für ihn gab es keine ethischen und keine kulturellen Schranken. Jesus musste durch Samaria reisen, um diese Frau zu erreichen. Zweitens, um zu zeigen, dass das Evangelium schrankenlos ist. Und drittens, um uns bis zum heutigen Tag ein Vorbild zu geben und ein Vorbild zu sein für missionarische Gesprächsführung. Ich mache das, viele meiner Kollegen machen das, wer an einer Bibelschule oder im theologischen Seminar unterrichtet, wenn es um das Thema Gesprächsführung geht, landet man immer früher oder später bei Johannes Kapitel 4. Ein Vorbild für Gesprächsführung. Kommen wir damit zum Schluss. Hausaufgabe. Werden bei euch sonntags Hausaufgaben gegeben? Das tut man nicht, ne? Das gehört in die Schule. Aber ich mach's. Gleich am Ausgang möchte ich euch was in die Hand drücken. Es ist auch ungewöhnlich für eine christliche Gemeinde. Ich möchte euch einen Bierdeckel in die Hand drücken. Und dieser Bierdeckel ist nichts anderes als eine Hinführung für missionarische Gesprächsführung. Meine Aufgabe für euch ist, im Laufe der Woche, geh doch mal auf eine Person zu und sag, hey, ich möchte mit dir einen Sehtest machen. Kannst du was erkennen hier? Und die Leute können meistens nichts erkennen. Und dann sag, dann stell dir mal hier oben eine rote Linie vor, hier unten eine rote Linie und achte nur auf das Weiße. Das ist die Schrift, die Uli immer anwendet im Gottesdienst. Ja? Achte nur auf das Weiße. Und früher oder später macht's bei den Leuten Klick und sie sagen, ups, da steht ja doch was, da steht Jesus. Und dann verwende die Rückseite des Bierdeckels, um den Leuten zu zeigen, warum der Herr Jesus Christus in diese Welt kam. Dass er die Brücke darstellt zwischen Mensch und Gott, dadurch, dass er am Kreuz für uns starb und auferstanden ist und lebt. Es ist nur ein Einstieg fürs Gespräch. Aber ich möchte euch das empfehlen. Ob ihr bei Lidl seid oder Aldi oder aber am Rand eines Brunnens sitzt, ja? Versucht doch mal diesen kleinen Sehtest mit den Leuten zu machen und deswegen schenke ich euch das heute Morgen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab von Herzen Dank dafür, dass du alles, aber auch alles unternimmst, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Du tatest es damals in der Nacht im Gespräch mit Nikodemus. Du tatest es in der Mittagshitze am Jakobsbrunnen. Und heute möchtest du uns erreichen, Herr, durch dein Wort. Bewahre uns davor, dass wir unsere Herzen verschließen. Bewahre uns davor, dass wir eigene Methoden und Wege suchen, um vermeintlich zu Gott zu kommen. Du hast diesen einen Weg gewählt, den Weg übers Kreuz. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, aber heute Morgen hier sind, den Mut haben, Ja zu sagen zu dir und diesen einen Weg gehen. Das bitte ich dich um deines Namens willen. Amen. Amen.